ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Noten an sich sind ja keine Musik. Ich habe während meines langen Cello-Studiums nicht ein einziges Werk einer Komponistin einstudiert. Hört mehr Musik.
Ich freue mich sehr, heute die Cellistin und seit kurzem auch die Buchautorin Raffaela Gromes zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Raffaela, Sie haben vor 2 Jahren das Album Femme herausgebracht, auf dem Sie ausschließlich Werke von Komponistinnen spielen. Das Album wurde hoch gelobt, aber hat es auch die Wirkung erzielt, die Sie sich erhofften, also dass mehr Werke von Komponistinnen im Konzertsaal live zu hören sind?
Puh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich meine Hoffnung war, dass jetzt alle Musiker und Orchester sofort nur noch Werke von Komponisten
spielen. Nein, vielleicht nicht alle, aber es hat sich was in den Konzertprogrammen bewegt, diese Richtung.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Alben vor allem auch erschienen sind von vielen Musikerinnen und Musikern, die jetzt Komponistinnen aufnehmen und zwar in einer Qualität, die wirklich sendefähig ist. Und das hat sich zum Beispiel sehr verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da den ausschlaggebenden Punkt gegeben habe damals mit Femme. Aber worum es mir bei Femme ging, war auch den Menschen zu zeigen, schaut mal, es gibt so viele Komponistinnen, 24 hier auf diesem Album. Wie viele Namen kennt ihr denn davon? Ich kannte fast keinen außer Clara Schumann und Fanny Hensel. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Viele Leute haben gemerkt, wow, da gibt es viel mehr, als ich wusste. Und dieses eigene Erstaunen, das ist es, was ich ja auch einfach zeigen wollte mit dem ersten Album.
Das Erstaunen für uns und das Anschieben. Und eigentlich war es folgerichtig, dass Sie jetzt ein Nachfolgealbum unter dem Titel Fortissima aufgelegt haben und darüber hinaus ein Buch unter demselben Titel. Das heißt ja, Raffaela, dass Sie auch genügend Repertoire von Frauen ausfindig gemacht haben. Wo haben Sie denn gesucht? Und was ist Ihnen vielleicht auch rein zufällig in die Hände gefallen?
Also ist wirklich mehr als genug Material. Ich könnte noch, ich weiß nicht, 50 Doppelalben aufnehmen. Ja, was ja mit Femme der Fall war, war, dass das alles kleine Stücke, Miniaturen waren. Und man hat ja damals Frauen vorgeworfen, so im 19. Jahrhundert erstens, dass sie ja gar nicht genial sein können. Und wenn sie denn dann doch schreiben oder komponieren, dass sie dann, wenn dann kleine, niedliche, liebliche Werke schreiben.
Salonstückchen.
Genau, so ein bisschen Klaviermusik. Oder was weiß ich. Und natürlich lief ich Gefahr, mit Femme genau in diese Kerbe reinzuschlagen. Ja? Mhm. Das sind ja auch Schmonzetten und Virtuosenstücke und so weiter, aber es sind eben nicht die großen Formen. Und da wollte ich mit Fortissima auf jeden Fall zeigen, Leute, es gibt nicht nur viele Komponistinnen, sondern es gibt eben auch viele unbekannte Namen, die große Musik fantastisch geschrieben haben, will damit natürlich auch Kammermusikensembles inspirieren, ja, Quartette und Trios von Komponistinnen zu spielen und auch natürlich Orchester, Symphonien, Ouvertüren oder Cellokonzerte, Violinkonzerte, Klavierkonzerte von Komponistinnen ins Programm zu nehmen, weil die gibt es, die findet man teilweise leider eben noch nicht in wirklich guter Form, also viele Verlage drucken bis heute fast ausschließlich Werke von Männern. Es gibt natürlich den Furore Verlag und Hildegard Publishing. Und deshalb hat es uns ja auch einfach so sehr gefreut, dass zum Beispiel im Zuge unserer Fortissima CD und im Zuge dieses ganzen Projektes jetzt auch zum Beispiel der Henle Verlag die Sonate von Henriette Bosmans in das Programm mit aufgenommen hat. Das ist ein Riesenaufschlag und der macht jetzt wirklich Werbung für Henriette Bosmans, weil sie gesehen haben, dieses genial und diese Werke gehören mehr gespielt von ihr. Und genau so was brauchen wir. Wir brauchen Verlage, die das herausgeben und eben auch an die Musikerinnen und Musiker weltweit bringen. Natürlich haben wir mit Busi und Hawks jetzt auch einen tollen Mitstreiter, zum Beispiel Maria Herz. Es hat dann aber eine Mail gebraucht von dem Enkel von Maria Herz. Der hat mich nämlich angeschrieben und hat gesagt, hier Cellokonzert meiner Oma, magst du das nicht mal spielen? Und hat mir die Noten angehängt und auch die Geschichte von Maria Herz dazu geschrieben, die nämlich eine jüdische Komponistin war, die erst unter einem männlichen Pseudonym komponiert hat, um ernst genommen zu werden.
Wie viele andere übrigens auch, leider.
Genau. Das ist auch ein Grund, weshalb ich das Buch geschrieben habe, um diese ganzen Diskriminierungen, die mir alle nicht so präsent waren, bevor ich mich mit den Lebensgeschichten befasst habe, um die mal aufzuzeigen und Leute damit auch zum Nachdenken nochmal anzuregen.
Jetzt haben Sie einen Namen genannt mit Maria Herz. Aber wer hat es denn letztlich noch auf Ihr Doppelalbum Fortissima geschafft? Wonach haben Sie denn ausgewählt?
Also es ist ja wie Sie schon sagen, ein Doppelalbum. Dadurch, dass ich einen Teil eben mit Orchester aufgenommen habe und den anderen Teil mit meinem langjährigen Duopartner Julian Riem. Und er hat mir ja damals schon bei der Recherche für FAM geholfen. Wir haben hier in der Corona-Zeit haben wir riesige Stapel vom Archiv Frauenmusik in Frankfurt zum Beispiel zugeschickt bekommen vom Notenmaterial, das noch nicht mal herausgegeben ist. Also wirklich teilweise in Manuskriptform, das man erstmal wirklich entziffern muss und es auch ganz mühsam ist, überhaupt vom Blatt zu spielen. Wir haben aber damals schon beschlossen, im Duo so viele Komponistinnen wie möglich aufzunehmen, zu kombinieren, bekannte Sonaten von männlichen Komponisten, Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Grieg und so weiter zu kombinieren mit Komponistinnen, die dazu passen, zeitlich oder eine Ergänzung darstellen oder so. Und dann haben tatsächlich jetzt Julian und ich für Fortissima einfach die Sonaten aufgenommen, die uns in den letzten Jahren am besten gefallen haben. Also es ist wirklich eine reine Herzensentscheidung. Was hat uns am meisten Spaß gemacht zu spielen? Von welcher Musik sind wir dann auch auf der Bühne am überzeugtesten gewesen? Vieles spielt man ja zu Hause und denkt, ah, das ist spannend. Und
die aber die Wirkung dann beim Publikum ist ja nochmal vielleicht eine andere, genau.
Genau, also Musik lebt ja auch von der Aufführung. Und man merkt auch an der Reaktion des Publikums, welche Stücke sind wirklich gut. Deshalb sage ich auch, deshalb schreibe ich in dem Buch ein so großes Plädoyer, spielt diese Stücke, weil diese Stücke, Noten an sich sind ja keine Musik. Das heißt, wir haben
zum Klingen gebracht.
Ja, wir haben in den Archiven diese ganzen Noten, aber wer kann denn wirklich beurteilen, wie diese Stücke sind und ob sie in den Kanon aufgenommen gehören oder nicht, wenn wir sie nicht von den besten Interpreten und Orchestern dieser Welt hören, und zwar in vielen verschiedenen Interpretationen, weil jeder einen eigenen persönlichen Stil dazu bringt, und dann kann man vergleichen und überlegen und dann erkennt man auch, welche Stücke eben vom Publikum wirklich, ja.
Sie haben in dem Buch doch etliche Frauen auch porträtiert, auch die Lebensgeschichten erzählt. Wie beeinflussen denn diese Geschichten die Art ihres Spiels?
Ich glaube, das ist das Gleiche wie bei männlichen Komponisten auch. Also natürlich beschäftige ich mich auch mit den Biografien der Komponisten. Die haben wir alle im Studium gelernt. Schubert, Schumann,
aber leider keine
Beethoven.
Frauen.
Eben, keine einzige Frau. Ich habe in Leipzig, Wien und München studiert und ich habe während meines wirklich langen Cello-Studiums nicht ein einziges Werk einer Komponistin einstudiert und auch im Musikgeschichtsunterricht, wenn dann eben am Rande natürlich von Clara Schumann gehört, aber hauptsächlich als Frau von Robert Schumann und als Pianistin, aber dass sie eben selbst auch großartig komponiert hat, kam kaum vor. Jetzt ist bei Clara Schumann der Fall, dass sie selber ja auch nicht so an sich geglaubt hat. Sie selber hat die Klischees der damaligen Zeit leider sehr ernst genommen. Zum Beispiel diesen Satz, der Mann gebiert das Kunstwerk, die Frau gebiert den Menschen. Also im Ganzen genommen haben die Weiber durchaus kein Genie. Und das, glaube ich, hat viele, viele Frauen auch damals geprägt, sodass sie sich dachten, ich bin ja eine Frau, eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe, ich habe wahrscheinlich auch kein Genie. So ungefähr hat Clara Schumann auch gesagt, meine Werke sind irgendwie Frauenzimmerarbeit, denen es da an Eingebungsgabe fehlt. Also sie hat sich selber viel, viel schlechter gemacht, als sie ist.
Weil sie auch vielleicht nicht gefördert und gefordert wurde. Aber jetzt muss ich sagen, in ihrem Buch lese ich auch, und das wusste ich, es gibt ja auch Familien, die Frauen stark gefördert haben. Sie haben einige Beispiele aufgezeigt, unter anderem mit Barbara Strozzi, mit Francesca Caccini, eine anerkannte Sängerin und übrigens die erste Frau, die eine Oper komponierte und mehr Geld als ihr Vater, ihr berühmter Vater Giulio Caccini verdiente. Oder auch der Name Luisa Adolfa Lebeau war für mich neu, Mathilde Capuis. Wie differenziert muss man denn die Geschichte betrachten? Also nicht nur Clara Schumann die eine Seite, sondern es gab vielleicht ja auch andere Beispiele.
Sehr. Also sehr differenziert, deshalb haben ja die Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka, die für mich recherchiert hat und mich sehr unterstützt hat hier bei der ganzen Arbeit, das hätte ich ja nicht neben meinem normalen Musikeralltag noch alles so genau und sauber recherchieren können. Sie und ich gemeinsam haben daher ja in dem Buch auch Ausflüge überall auf die Welt gemacht. Also weil man eben alles ganz genau beobachten und vergleichen muss und ich das auch so spannend fand. Woher kamen diese Vorurteile? Wann hat es angefangen? Daher gehen wir zurück in die Antike, ins alte Griechenland und Rom, erzählen dort die Geschichte, vergleichen eben Länder miteinander. Wie war es in Italien? Wie war es in Frankreich, in Russland, in Amerika? Zeigen dann natürlich auch doppelt marginalisierte Komponistinnen wie eben schwarze Komponistinnen oder jüdische Komponistinnen. Also ich finde, das hat uns auch einfach so Spaß gemacht, unseren eigenen Fragen zu folgen. Ich habe mich natürlich gefragt, woher das alles kam, warum wir diese Komponistinnen heute nicht kennen, wie das sein kann, dass sie vor 50 Jahren von der Frauenmusikforschung zum Beispiel entdeckt wurden und heute immer noch nicht im Repertoire angekommen sind, ob es einen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Komponieren gibt und so weiter. Diese Fragen habe ich mir am Anfang meiner Reise gestellt und wir versuchen all diese Fragen eben auch zu beantworten. Also in dem Buch geht es nicht nur um Biografien, sondern auch um so viel politische Einordnung, um viele, ja, einfach historisch spannende Fakten, Vergleiche von Ländern, natürlich auch sehr viele persönliche Geschichten von mir, was mich berührt an den Biografien der Komponistin, was mich inspiriert, was mich motiviert. Ich habe wirklich ganz, ganz persönlich ungefiltert geschrieben.
Jetzt haben die gerade verschiedene Themen angesprochen. Ich komme zurück auf diese nationalen Phänomene. Ich habe den Eindruck, französische und italienische Musikerinnen schienen stärker anerkannt als ihre deutschen Kolleginnen.
Ja, das war ganz bestimmt so. Also Deutschland war besonders vorurteilbehaftet. Hier hat es besonders lange gedauert, bis wir Frauen hatten, die zum Beispiel Komposition studieren durften oder Komposition lehren durften. Also Clara Schumann war ja die erste, die dann so eine Honorarprofessur hatte. Das war in Frankreich schon weit früher. Mhm. Also Louise Ferrand zum Beispiel hat schon bei einer Frau Komposition und Klavier damals studiert. Und sie war ja auch die erste, die eine Symphonie geschrieben hat. Natürlich die erste Symphonie stammt aus der Feder einer Französin. Da kann ich jetzt kurz nochmal auf die Frage von vorher zurückkommen, wie ich denn mein Programm mir überlegt habe für die CD Fortissima. Mir war natürlich wichtig, auch das erste Cellokonzert einer Frau mit aufzunehmen. Und das ist eben von Marie Jaël, 1882 in Paris geschrieben. Sie hat bei Sessons sogar auch eben Komposition studiert. Zum Beispiel Franz Liszt, der sie sehr verehrt hat, sowohl als Pianistin als auch als Komponistin. Als Komponistin sogar so verehrt hat, dass er teilweise ihr einfach seine Manuskripte gegeben hat und gesagt hat, hier, schreib mal fertig, du kannst diese Orchestrierung und das Setzen und so weiter. Er hat sie so geschätzt, dass er gesagt hat, wenn ihre Werke einen männlichen Namen hätten, dann würden sie überall gespielt werden. Dann wäre Marie Jaël überall weltbekannt.
Deswegen komme ich auch noch mal darauf zurück. Es gab ja Frauen, die gezwungen waren, unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Heißt das, könnte der Schatz von komponierenden Frauen noch um einiges größer sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir auf jeden Fall weiter dranbleiben und forschen.
Nun spielen Sie, Rafaela Gomez, ein Instrument, das ja lange als unschicklich, mehr noch als unsittlich für Frauen angesehen wurde, weil es also zwischen den Beinen gehalten wird. Ihre Vorgängerinnen mussten zunächst sogar mit parallel gestellten Beinen spielen, auch mit weiten, wallenden Röcken. Das muss man sich mal vorstellen.
Da will man sich gar nicht vorstellen, Nein. Wie das geklang, gell? Also, weil man kann ja auch gar keine Kraft.
Wie erhellend waren denn diese musikologischen Aufarbeitungen auch für Sie, dass Sie sagen, eine Pionierin war Lise Christiani? Was haben Sie da auch gelernt für sich?
Sehr viel. Also ich bin aber zum Beispiel jetzt auch Solga Better sehr dankbar, dass sie Lise Christiani ihr neues Album widmet, weil natürlich auch diese Geschichte dadurch bekannter wird. Aber ja, es gibt auch in meinem Buch Fortissima ein ganzes Kapitel über Cellistinnen. Ich bin natürlich mit Jacqueline Dupré aufgewachsen, genau, als großes Vorbild. Und mir war aber erstens nicht bewusst, wie besonders das überhaupt war, dass sie eine Cellistin war und wie wenige es vor ihr gab. Und ja, diese ganzen sexistischen Vorurteile waren mir eben auch nicht bewusst. Als Lise Christiani auf ihre erste Tournee gegangen ist, das war 1845, da haben die Zeitungen, also wirklich der Skandal war perfekt. Von Wien über München und Berlin haben die Zeitungen getitelt, das hat uns gerade noch gefehlt. Eine Frau am Cello, das also sind die Früchte der Frauenemanzipation. Und alle Kritiker haben sich gefragt, ja, wie wird sie denn wohl spielen? Sie kann doch nicht das Cello zwischen den Beinen halten, wie die männlichen Kollegen. Und dann sind sie ins Konzert gegangen, die ganzen Ferngläser haben sich auf sie gerichtet. Und sie hatte eben, wie Sie schon gesagt haben vorhin, ein weithin wallendes Kleid, sah wunderbar elegant aus. Und plötzlich haben alle nur darüber geschrieben, wie sie engelsgleich ganz zart spielt. Christiani hat natürlich das Repertoire auch sehr geschickt ausgewählt. Sie wusste, es ist Provokation genug, dass ich hier überhaupt als Frau Cello spiele. Jetzt kann ich nicht noch laute, virtuose Werke spielen, sondern sie hat dann hauptsächlich Liedbearbeitungen gespielt, dass sie sozusagen zumindest da ein bisschen in das Klischee der damaligen Zeit gepasst hat, dass sie nicht zu viel Kraft aufwenden muss, nicht zu vielen Armbewegungen da herumgefuchtelt hat.
Aber Rafaela, jetzt haben wir uns darüber empört, über die Kritiker von Lise Christiani. Das liegt ja schon einige Zeit zurück. Aber Sie selbst haben auch sexistische Erfahrungen machen müssen, nicht nur in Rezensionen, in denen Sie stark auf Äußerlichkeiten reduziert wurden. Wie gehen Sie damit um und inwiefern hat auch die Recherche und Aufarbeitung zu Fortissima Ihre Wahrnehmung geschärft? gegenüber Androzentrismus oder Machismus?
Also ich versuche das ehrlich gesagt zu ignorieren, darüber zu lachen. Und ich denke, das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, einem Mann, der so ein Statement macht, ist ihn einfach auslachen, weil das kratzt sie am allermeisten im Ego. Also meistens lache ich. Und ehrlich gesagt, ich nehme das nicht ernst, ich lasse das nicht an mich heran. Das, was mir passiert ist, ist jetzt eben auch nicht tragisch. Ich wurde nie sexuell angegriffen oder so. Es waren wirklich nur Worte.
Ja, aber auch die können schon schmerzen. Und das war nicht gerade fein. Also Sie haben auch Beispiele genannt im Buch.
Ja, das ist absolut klar. Und genau daher beschäftige ich mich auch im Buch. Ich habe ehrlich gesagt selber damals, das war zu Beginn meines Studiums, das gar nicht so einordnen können. Ich war einfach verwirrt. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich habe mich auch tatsächlich dreckig gefühlt, weil irgendwie sucht man dann doch als Frau oft den Fehler bei sich selber. Habe ich nicht was falsch gemacht? Bin ich falsch angezogen? Und so weiter und so fort. Und so richtig einordnen kann ich das erst seit der Recherche für Femme und Fortissima. Ja, das steht ja auch alles in meinem Buch, in den ersten Kapiteln, wie ich aufgewachsen bin in einem klassischen Musikerhaushalt mit den großen Genies. Ich habe das alles nicht hinterfragt. Ich habe mich immer gefragt, was sind eigentlich diese ganzen Feministinnen? Woher kommt diese ganze Aufregung? Ich bin noch gleichberechtigt aufgewachsen. Ich habe das Patriarchat nicht verstanden und es hat mich nie beschäftigt. Und durch die Recherche, durch die Lebensgeschichten, die ich gelesen habe von diesen Frauen, habe ich zum ersten Mal begriffen, was wirklich passiert ist in der Geschichte und dass zum Beispiel große Philosophen, die uns bis heute prägen, die, glaube ich, gerade im Bildungsbürgertum extrem präsent sind und in unseren Gymnasien gelehrt werden, völlig unhinterfragt, wie Kant, Rousseau, Schopenhauer, dass das misogyne Menschen waren, also wirklich frauenfeindliche Menschen und Antisemiten. Und das ist etwas, was wirklich, glaube ich, bis heute irgendwo im Hinterkopf, in Vorurteilen mitwirkt bei sehr vielen Menschen und wir das kaum aufgearbeitet haben, sondern eben sagen, okay, es ist ja jetzt heute alles nicht mehr so, aber da kommt es dann wieder eben jetzt der Ringschluss, dass ich, seitdem ich das alles gelesen habe, weiß, dass ich da die Welt seitdem anders sehe, dass ich Dinge anders verstehe, dass ich auch merke zum Beispiel, wie viel auf Vorurteilen basiert oder wie viel Frauen auch einfach ausgelassen werden, wenn es um Frauenthemen geht, heißt es, das sind Frauenthemen, das ist ja keine wirkliche Politik, das stimmt nicht, Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Ja, so gibt es ganz viele Sachen, die plötzlich ein Umdenken bewirkt haben in meinem Kopf.
Was muss sich dann ändern und was wünschen Sie sich, damit echte Gleichstellung in der Musik erreicht wird?
Ach, ich denke eben, dass wir viel mehr Zeit alle aufwenden müssen, um uns damit zu beschäftigen, weil das ist ja das Problem, was ich selber an mir auch festgestellt habe. Ich hatte erst durch die Corona-Pandemie wirklich Zeit, mich mit den Werken zu beschäftigen, weil normal als Solistin ist man ja ausgebucht und meistens sind die Programme eben relativ ähnlich. Also wenn man sich die Programme anschaut, gibt es halt überall Beethoven, Tschaikowski.
Ja. Und das schließt sich der Kreis zu meiner Anfangsfrage. Ja, was hat sich geändert? Im Konzertsaal.
Genau. Und eben, ich denke, vielleicht kann es auch ein Funke ausgehen von uns Musikerinnen und Musikern selber, dass eben viele sich beschäftigen, sich überlegen, was gibt es noch und von sich aus mehr anbieten. Es gibt, glaube ich, jetzt in vielen Konzerthäusern und auch Orchesterintendanzen Dramaturginnen, die wirklich versuchen, anders zu denken. Zum Beispiel ja auch im Deutschen Symphonieorchester Berlin, mit dem ich ja
das aufgenommen habe.
Genau, und die haben ja schon in der Saison 21/22 gesagt, kein Konzert mehr ohne Komponistin. Und ich glaube, wenn einfach viele von diesen Werken so gespielt werden, dass sie klar als geniale Musik erklingen und dass sie überzeugend sind, dann wird es so sein, dass vielleicht andere auch motiviert werden, das zu spielen. Also sprich, mehr Mut, Experimente zu wagen. Wir sollten insgesamt schauen, dass wir einfach den Menschen klar machen, klassische Musik ist so wertvoll, es ist so bereichernd, es kann Hoffnung geben, es kann Licht geben, es kann Freude geben, es kann ablenken von all den schrecklichen Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Von allen Seiten und daher hört mehr Musik und wir Musiker können dann schauen, dass wir zusätzlich zu der Werbung für die Musik eben auch noch eine Neugier haben.
Also wirklich ein schönes Plädoyer von Raffaella Gromes. Eine abschließende Frage. Wenn Sie sich jemand gerade aus der Geschichte, und da haben Sie ja jetzt wirklich viele, viele kennengelernt, an eine Tafel einladen könnten, wer wäre das und worüber würden Sie mit ihr, aber vielleicht auch mit ihm sprechen?
Tatsächlich finde ich Irfus Mais sehr beeindruckend. Sie war eine sehr, sehr kluge, englische Komponistin, die auch lange Zeit in Deutschland tätig war, sehr erfolgreich war. Die erste Frau, die an der Met in New York, deren Oper aufgeführt wurde und die irgendwann gemerkt hat, okay, das, was mir widerfahren ist, das liegt nicht daran, dass irgendwie ich was falsch gemacht habe, das liegt daran, dass ich eine Frau bin. Und die dann eben erkannt hat, bisschen wie meine Entdeckungsreise, die am Anfang dachte, wir sind alle gleichberechtigt und irgendwann merkt sie, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt massive Vorurteile und Probleme. Damals gab es noch kein Frauenwahlrecht und die dann gesagt hat, sie setzt sich jetzt fürs Frauenwahlrecht ein. Sie ist Suffragette geworden und ist dafür sogar im Gefängnis gelandet, hat einen March of Women komponiert, das Kampflied der Frauenbewegung in England wurde. Und ich finde einfach diese Wandlung, die sie durchgemacht hat, die Erkenntnisse, die sie hatte, den Erfolg, den sie hatte, aber trotzdem auch die Grenzen, an die sie immer wieder gestoßen ist, ein sehr, sehr spannendes Thema und wie sie damit auch umgegangen ist. Sie hat selber irgendwann übrigens auch begonnen zu schreiben, nicht nur Musik, sondern auch Literatur. Eine so vielseitige Person ist mir selten begegnet in der Geschichte.
Und Sie würden sie gerne treffen.
Unglaublich gerne würde ich mich mit ihr unterhalten.
Also man merkt wirklich diese Emotionalität, auch diese Aufrichtigkeit, die findet man in dem Buch wieder. Ich kann es nur empfehlen. Fortissima. Raffaella Gomez, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg damit.
Vielen lieben Dank Ihnen und bis ganz bald hoffentlich.
MDR Klassik.